Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir wollen heute auf Gottes Wort hören aus 2. Petrus Kapitel 1, die Verse 3 und 4. Es ist nur ein halber Satz, aber der hat es in sich, sehr viel Inhalt. 2. Petrus Kapitel 1, Abvers 3. Wir hören das unfehlbare und irrtumslose Wort Gottes. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, stellt euch mal vor, da ist eine junge Frau, wir nennen sie jetzt einfach mal Sarah, und die ist vor noch nicht allzu langer Zeit zum Glauben gekommen. Und sie ist einfach total begeistert von Jesus. Ja, und viele Menschen, die erst später in ihrem Leben zum Glauben gekommen sind, die machen diese Erfahrung, dass man gerade am Anfang voll von Freude ist über das neue Leben, was man gefunden hat. Gefühlte Sinnlosigkeit ist weg, die Hoffnungslosigkeit, wenn man über die eigene Endlichkeit, den eigenen Tod nachdenkt, all das ist weg. Und da ist einfach Freude darüber, dass Jesus bereit war, sein Leben für mich zu geben. Sarah ist jetzt in einer Gemeinde und sie lernt dort eben auch, dass Jesus uns aus reiner Gnade völlig ohne unsere Mitwirkung gerettet hat, allein durch den Glauben. Und gleichzeitig hört sie immer wieder, dass Jesus auch von uns verlangt, dass wir ihm nachfolgen. Und dazu gehört, dass du ein Leben lebst nach den Maßstäben Gottes. Und in den ersten Wochen und Monaten, wo sie Christ ist, fällt ihr das auch überhaupt nicht schwer. Ja, sie ist begeistert von Jesus und sie lebt ihren Glauben. Aber so nach ein paar Monaten wird das mit dem christlichen Glauben irgendwie alles normaler. Und sie merkt, ja, irgendwie kommen jetzt diese sündigen Neigungen aus ihrem alten Leben wieder hoch. Die anfängliche Begeisterung lässt ein bisschen nach und sündige Verhaltensmuster, die sie von früher aus ihrem alten Leben mitgebracht hat, die werden irgendwie wieder stärker. Sarah ist immer noch gerne und überzeugt Christ, sie geht in eine Gemeinde, sie ist auch nicht wirklich glücklich mit ihren sündigen Neigungen und versucht irgendwie dagegen anzugehen. Aber von Woche zu Woche wird sie irgendwie unzufriedener. Denn irgendwie besteht ihr Christsein aus zwei Welten. Ja, da ist auf der einen Seite das Evangelium, Jesus ist für sie gestorben, ihre Sünden sind weg. Sie braucht keine Angst vor dem Gericht und dem Tod zu haben. Sie ist gerettet allein aus Gnade. Und auf der anderen Seite ist da irgendwie so der Alltag, das ganz normale Leben. Und da ist sie gefordert. Da ist sie gefordert, gegen Sünde zu kämpfen, gegen alte schlechte Gewohnheiten. Da ist sie gefordert, danach zu streben, so zu leben, wie es Gott gefällt. Und sie merkt, dabei falle ich immer wieder auf die Nase. Und von Woche zu Woche wird ihr Leben irgendwie anstrengender. Und von Woche zu Woche wird ihr Leben irgendwie frustrierender. Denn irgendwie scheinen es zwei Wahrheiten zu sein, die gefühlt nichts miteinander zu tun haben. Ja, auf der einen Seite meine Rettung aus Gnade und auf der anderen Seite mein christliches Leben aus eigener Kraft. Und manchmal ertappt sich Sarah sogar dabei, wütend auf Gott zu werden. Sie sagt dann so etwas oder denkt es zumindest, Gott, du errettest mich und es ist alles super, aber dann muss ich ran. Und der Rest meines christlichen Lebens, es ist einfach nur anstrengend. Warum machst du das? Warum gibst du erst alles für mich hin, um mich dann irgendwie in so einem gefühlten Hamsterrad zurückzulassen? Sarah habe ich mir ausgedacht. Aber ich glaube, so wie ihr geht es Tausenden von Christen. Und vielleicht geht es dir so. Oder zumindest so ähnlich. Und wenn das so ist, dann hast du es nötig zu erkennen, wie diese beiden Bereiche zusammenhängen. Dass Jesus alles für dich getan hat und dass du jetzt Jesus mit ganzem Einsatz nachfolgen sollst. Wie hängen diese beiden Bereiche zusammen? Das ist die Frage, damit sich dein Leben nicht anfühlt, als würden diese Wahrheiten eben nichts miteinander zu tun haben. Und genau das erklärt uns Petrus hier in den Versen 3 und 4 seines zweiten Briefes. Das ist ja der Anfang des eigentlichen Briefes, die Verse 1 und 2, die wir letzte Woche in der Predigt gehört haben. Das war die Anrede und der Gruß. Und wir haben dabei schon letzte Woche gehört, dass Petrus diesen Brief geschrieben hat an Christen, die unter anderem das Problem hatten, dass sie Jesus im Alltag nicht von ganzem Herzen nachgefolgt sind. Und deswegen ruft Petrus sie dazu auf, Gott gehorsam zu sein. Vers 5. So setzt eben allen Eifer daran. Und dann kommt in den Versen danach zahlreiche Aufforderungen, was man denn jetzt eifrig tun soll als Christ. Aber das kommt erst in Vers 5. Petrus fängt damit nicht an. Er fängt nicht damit an, dass er uns konkrete Anweisungen gibt, wie ein Leben in Nachfolge aussieht, sondern in unserem Predigtabschnitt, in den Versen 3 und 4, spricht er zuerst mal darüber, wie Gott uns dafür ausrüstet, dass wir ihm gehorchen können. Oder anders formuliert, er verbindet diese beiden Bereiche miteinander. Petrus zeigt uns, wie unsere Errettung und unser Gehorsam miteinander zusammenhängen. Gottes Wort zeigt dir hier, warum der Eindruck, den du vielleicht manchmal hast, dass das eine mit dem anderen nicht besonders viel zu tun hat, ein falscher Eindruck ist. Denn derselbe Gott, der dich aus reiner Gnade allein durch den Glauben gerettet hat, derselbe Gott rüstet dich auch aus für ein Leben zu seiner Ehre. Ja, du sollst mit ganzer Kraft für Jesus leben. Du sollst gegen die Sünde kämpfen und du sollst dein Kreuz auf dich nehmen, aber nicht aus eigener Kraft, sondern aus Gottes Kraft. So, wenn man das jetzt so hört, ich soll das aus Gottes Kraft tun, das klingt sehr richtig. Das klingt sehr fromm, das klingt sehr christlich. Aber was heißt das konkret? Wie bekomme ich die Kraft Gottes, um so zu leben, wie es ihm gefällt? Wie bekomme ich diese Kraft von Gott, um ausgerüstet zu werden, ihm zu gehorchen? Genau das ist die Frage, die uns Petrus hier in diesen zwei Versen beantwortet und mit denen wir uns heute in dieser Predigt beschäftigen wollen. Mein Thema lautet, wie Gott dich für ein heiliges Leben ausrüstet. Und ich habe drei Punkte, die ich euch mitgeben möchte. Aus Gottes Wort, erstens, verlasse dich auf seine göttliche Kraft. Zweitens, vertiefe dich in seine kostbaren Verheißungen. Und drittens, vergegenwärtige dir deine neue Identität. Wie Gott dich für ein heiliges Leben ausrüstet. Erstens, verlasse dich auf seine göttliche Kraft. Zweitens, vertiefe dich in seine kostbaren Verheißungen. Und drittens, vergegenwärtige dir deine neue Identität. Weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber zwischen dem Thema der Predigt und den Punkten gibt es eine kleine Spannung. Das Thema lautet ja, wie Gott dich für ein heiliges Leben ausrüstet. Und dann kommen drei Aufträge. Ja, warum? Müssten die drei Predigtpunkte jetzt nicht eigentlich die Geschenke sein, die Gott uns macht? Warum stattdessen drei Aufträge? Der Grund dafür ist, dass all diese Dinge, die wir uns heute anschauen werden, es sind Geschenke, die Gott dir schenkt. Es ist seine Kraft, die dich verändert. Es sind seine Verheißungen, die du brauchst. Es ist seine Identität, die du jetzt hast. Aber es sind gleichzeitig Dinge, bei denen Gott möchte, dass du sie gebrauchst. Dass du darauf zugreifst, dass du aktiv in diesen Dingen lebst. Deswegen habe ich sie einerseits als Aufträge formuliert. Verlasse dich, vertiefe dich, vergegenwärtige dir. Aber was ganz wichtig ist, es ist noch nicht der Auftrag, wirklich heilig zu leben, sondern es ist das, was dem sozusagen vorausgeht. Die Grundlage für ein heiliges Leben, das sind diese Dinge, die wir uns heute anschauen. Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient. Und dann kommen eben bis zum Ende von Vers 4 all die Dinge, die er uns geschenkt hat. Und dann in Vers 5 geht es dann weiter mit, so setzt nun allen Eifer daran. Ab Vers 5 sehen wir dann konkret, was jetzt unser Auftrag ist. Und damit wollen wir uns dann, so Gott will, nächsten Sonntag beschäftigen. Das heißt auch, wir haben noch nicht mal einen ganzen Satz heute als Predigtabschnitt, sondern nur einen halben. Einen sehr langen halben, einen sehr komplexen halben. So komplex, dass manche Bibelübersetzungen aus diesem einen halben Satz mehrere ganze Sätze gemacht haben. Also der halbe Satz hat es in sich. Und ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe selten so in einer Predigtvorbereitung mit einem Abschnitt in Gottes Wort gekämpft. Wie funktioniert er? Was genau ist hier der Punkt? Was genau bedeutet das? Und von daher meine Ermutigung an dich heute, die Ermutigung gebe ich euch für jede Predigt, aber ganz besonders für heute, lasst eure Bibel noch aufgeschlagen und schaut immer wieder mit rein. Das Erste, was wir dort in Gottes Wort sehen, das ist seine göttliche Kraft. Und auf die sollst du dich und auf die darfst du dich verlassen. Ein erster Punkt, verlasse dich auf seine göttliche Kraft. Nochmal Vers 3, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Ja, was Petrus hier sagt, ist das Ziel deines Lebens und das Thema dieser Predigt. Ein Leben in Gottes Furcht. Ein Leben, das du so lebst, dass es Gott gefällt. Ein Leben, über das Gott sich freut. Ein Leben, zu dem Gott Ja sagt. Und dafür rüstet Gott dich aus. Aber nicht nur das. Er rüstet dich dazu vollständig aus. Herr Petrus schreibt hier, er hat uns als Christen alles geschenkt, was für ein solches Leben nötig ist. Und zwar durch seine göttliche Kraft. Und wenn das so ist, dass er uns wirklich alles geschenkt hat, dann sollte das doch eigentlich kein Problem sein, oder? Aber warum ist es dann in unserer Erfahrung so schwierig, Gott zu gehorchen? Das Problem ist, dass du und ich oft losgekoppelt leben von der Kraft Gottes. Und dafür gibt es zwei Gründe. Der eine Grund ist, dass wir immer wieder vergessen, dass wir so leben sollen, dass es Gott gefällt. Ja, Frage an dich, bei wie vielen deiner Entscheidungen in der letzten Woche hast du darüber nachgedacht, was möchte Gott eigentlich von mir? Und wie oft hast du im Alltag so gelebt, als würde es eigentlich Gott nicht geben? Ein Bekannter von mir hat es einmal so ausgedrückt, er schreibt, ich frage mich, ob wir westlichen Christen so umgeben sind von dem ablenkenden Überfluss, dass wir eigentlich leben wie Nichtchristen. Nur weitgehend ohne die heftigeren Sünden. Wir hören uns Predigten an, wir schicken unsere Kinder in den Kindergottesdienst oder zum biblischen Unterricht, wir spenden an die Gemeinde und das war's. Und im Übrigen führen wir eher so ein moralisches Leben. Wir tun all die religiösen Dinge und wir vergessen dabei, dass unser Herr Jesus Christus kein Konzept oder eine Reihe von Fragen und Antworten ist, sondern eine Person. Ein König, der über alle Dinge herrscht und unsere Treue und Liebe in allen Bereichen unseres Lebens erwartet. Zitat Ende. Ja, das erste Problem, was wir oft haben, ist also, dass wir gar nicht wirklich auf dem Schirm haben, dass Gott da ist. Ein Leben in Gottesfurcht, von dem Petrus hier spricht, das bedeutet, ein Leben zu leben, bei dem ich ständig auf dem Schirm habe, vor wem ich lebe. Das zweite Problem ist, dass wir zwar vielleicht Gott wirklich gehorchen wollen, aber aus eigener Kraft. Erinnert euch an das Beispiel vom Anfang, an Sarah. Für sie war das Evangelium irgendwo der Startpunkt. Das, was sie gerettet hat. Aber alles andere, was jetzt kommt, hängt jetzt von ihr ab. Das denkt sie zumindest. Dabei sagt uns Gottes Wort hier, es ist seine göttliche Kraft. Seine göttliche Kraft, die mich nicht nur errettet hat, sondern die mich jetzt auch ausrüstet, ein Leben zu leben, das Gott gefällt. Und da ist die entscheidende Frage, wie kann es uns gelingen, auf diese Kraft zuzugreifen? Und die Antwort, die Gottes Wort uns hier gibt, ist, Seine Kraft, die findest du in seinen Verheißungen. Mein zweiter Punkt, vertiefe dich in seine kostbaren Verheißungen. Ich lese nochmal Vers 3, Wie gesagt, schaut gerne mit rein, es ist nicht ganz einfach. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Und jetzt, wodurch ist uns das alles geschenkt? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend, durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat. Was Petrus hier sagt, ist Folgendes. Wir bekommen diese Kraft, indem wir Gottes Herrlichkeit und Tugend immer besser erkennen. Und wir erkennen Gott immer besser durch seine Verheißungen. Indem wir uns in seine Verheißungen vertiefen. Du sollst Gott erkennen, also ihn besser kennenlernen. Wie funktioniert das? Weil wenn du einen Menschen kennenlernen willst, dann musst du mit ihm reden, dann musst du mit ihm Zeit verbringen. Ja, du telefonierst vielleicht mit ihm, du triffst dich mit ihm, wie auch immer. Ja, die von euch, die verheiratet sind oder verlobt sind, die erinnern sich bestimmt daran, so ganz am Anfang, als ihr euch kennengelernt habt, da kanntet ihr euch noch nicht besonders gut. Und ihr musstet euch kennenlernen. Wodurch? Naja, ganz offensichtlich dadurch, dass ihr miteinander Zeit verbracht habt. Euch getroffen habt, vielleicht telefoniert habt, euch geschrieben habt. Und bei Gott ist es im Prinzip ganz ähnlich. Natürlich können wir mit Gott nicht so Zeit verbringen, wie wir Zeit mit anderen Menschen verbringen. Und trotzdem hat er für uns Wege geschaffen, wie wir ihn kennenlernen können. Er hat dir Dinge an die Hand gegeben, wie du mit ihm Zeit verbringen kannst, um ihn kennenzulernen. Eine Sache ist da das Gebet. Aber Petrus spricht hier nicht vom Gebet, sondern er spricht von einem anderen Weg, den Gott uns gegeben hat, den Verheißungen. Wir lernen Gott kennen, sagt Gottes Wort hier, durch seine Verheißungen. Verheißungen ist auch so ein christliches Wort, wir verwenden es häufig, aber was ist das eigentlich? Verheißungen sind all die Dinge, die Gott uns in seinem Wort sagt und wo er konkret deutlich macht, wer er für dich ist. Ich gebe dir einfach mal ein paar Beispiele aus Gottes Wort. Ich kann mir vorstellen, dass du viele von denen schon einmal gehört hast. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Weil wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater. Das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt, eine ganz kleine Auswahl von ganz bekannten Verheißungen der Bibel. Es gibt tausende weitere. Es sind Versprechen, die Jesus Christus in seinem Wort macht, wer er für dich ist. Und durch diese Versprechen lernst du ihn kennen als deinen Vater, als deinen Freund, als deinen Mittler, deinen Hohepriester, deinen König, deinen guten Hirten. Und wie konkret? Petrus spricht hier von Gottes Herrlichkeit und Tugend. Ja, unter Herrlichkeit kann man sich ja noch was vorstellen, aber was ist Tugend? Ich versuche es mal runterzubrechen. Herrlichkeit bedeutet, dass Gott das Schönste ist, was es in dieser Wirklichkeit überhaupt nur gibt. Und das griechische Wort, was hier mit Tugend übersetzt ist, das ist nicht ganz leicht zu übersetzen. Wenn ihr in andere Bibelübersetzungen reinschaut, dann schreiben die einen Kraft, die nächsten Güte, die nächsten Wundermacht, die Schlachter hier eben Tugend. Das Wort, was hier steht, das bedeutet im Prinzip, dass Gott das Beste ist. Vielleicht wäre eine gute Übersetzung in heutigem Deutsch sogar Qualität. Ja, niemand hat eine höhere Qualität als Gott. Niemand ist besser als Gott. Seine Herrlichkeit und seine Tugend, das bedeutet also, Gott ist das Schönste und das Beste, was es in dieser Wirklichkeit gibt. Und Hand aufs Herz, darum geht es uns allen doch, als Menschen. Wir sind doch ständig auf der Suche nach den guten und den schönen Dingen. Von jedem Menschen auf der ganzen Welt, egal ob er Christ ist oder nicht, lässt sich doch sagen, alles was er tut, direkt oder indirekt, ist damit verbunden, das Gute und das Schöne zu suchen. Das Problem ist nur, unser Herz ist im natürlichen Zustand so verkrümmt, dass wir dieses Schöne und dieses Gute überall suchen und nur nicht bei Gott. Dabei finden wir wahre Herrlichkeit, wahre Schönheit, wahre Qualität, wahre Güte nur bei Gott. Und wenn wir das in irgendwelchen Dingen dieser Welt sehen, ja, es gibt viele schöne Dinge in dieser Welt, viele gute Dinge, dann sehen wir die wahre Schönheit und die wahre Güte dieser Dinge. Nur, wenn wir sie aus der Perspektive Gottes betrachten, beziehungsweise mit Gott im Blick. Wie kann ein heiliges Leben gelingen? Das ist ja unsere Frage heute. Die Antwort in diesem zweiten Punkt lautet, nur indem du Gott immer besser kennenlernst, das ist das Schönste und das Beste, was es in dieser Wirklichkeit überhaupt nur gibt. Und wie lernst du ihn kennen? Die Antwort ist, durch seine Verheißungen. Oder konkreter, indem du dich in seine Verheißungen vertiefst. Ja, und auch hier gilt wieder das, was ich am Anfang bereits gesagt habe. Seine Verheißungen sind ein Geschenk an dich. Du trägst nichts zu diesen Verheißungen bei. Sie sind seine Versprechen. Aber gleichzeitig ist es nicht so, dass sie dich einfach berieseln und du da sitzt und Däumchen drehst und sie dann ihre Wirkung entfalten, sondern sie verlangen deinen Einsatz. Der bekannte englische Prediger Charles Haddon Spurgeon hat im 19. Jahrhundert mal gesagt, O Mensch, ich bitte dich, behandle die Verheißungen Gottes nicht wie Kuriositäten für ein Museum, sondern nutze sie als alltägliche Quellen des Trostes. Wir alle haben in unserem Kopf eine Museumsabteilung. Und in dieser Museumsabteilung sind all die Dinge drin, die wir irgendwie wissen, aber gerade nicht für unser Leben als relevant erachten. Ich glaube, wir haben alle das Problem, dass die Verheißungen Gottes oft zwar vielleicht in unserem Kopf sind, aber in dieser Museumsabteilung vor sich hin stauben. Wie vertiefst du dich in die Verheißungen? Oder anders gesagt, wie entstaubst du die Verheißungen in deinem Kopf? Wie sorgst du dafür, dass sie eben nicht im Museum landen, sondern dass sie eine alltägliche Quelle des Trostes werden, wie Spurgeon schreibt? So musst du die Verheißungen kennen, du musst dich mit Gottes Wort auseinandersetzen. Aber Gott zu erkennen, das bedeutet so viel mehr, als Dinge über ihn zu wissen. Das hatten wir schon letzte Woche. Dich in Gottes Verheißungen wirklich zu vertiefen, das bedeutet, darüber nachzudenken. Darüber nachzudenken, wenn du einer Verheißung in Gottes Wort begegnest, was bedeutet diese Verheißung für meine aktuelle Situation? Für mich, für meine Familie, für meine Gemeinde, für die Lage, in der wir uns befinden, als Land, als Familien, als einzelne Personen. Es bedeutet, diese Verheißungen mehrmals zu lesen und dann darüber nachzudenken. Ein ganz praktischer Tipp, wenn du deine Bibel aufschlägst, um sie zu lesen. Versuch mal mindestens so viel Zeit damit zu verbringen, darüber nachzudenken, was du gelesen hast, wie du damit verbringst, zu lesen. Es gibt zwei Hauptprobleme bei uns Christen, wenn es darum geht, wie wir uns mit den Verheißungen in Gottes Wort beschäftigen. Das eine ist, wir lesen sie viel zu wenig. Und das zweite ist, wir lesen sie zwar, aber wir vergessen gleich wieder, was wir da gelesen haben. Und gerade damit das nicht passiert, diese zweite Sache, dass wir sie gleich wieder vergessen, kau auf den Verheißungen rum. Ja, behandle die Verheißungen in Gottes Wort nicht wie eine Kopfschmerztablette, die man sich einwirft und so schnell wie möglich runterwirkt und dann hofft, dass sie irgendwie ihre Wirkung entfaltet, sondern behandle die Verheißungen Gottes mehr wie ein Kaugummi. Kau drauf rum. Bearbeite es wieder und wieder. Es bedeutet dir, die Verheißungen selbst zu predigen, wenn alles um dich herum das Gegenteil zu sagen scheint. Ja, wenn diese friedlose Welt über dir einzustürzen droht und du einfach sagst, alles, was ich empfinde, ist einfach nur friedlos, dann dir vor Augen zu führen, dass Gottes Wort sagt, weil wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott. Und es ist der einzige Friede, der ultimativ zählt. Oder wenn zum Beispiel alle Sicherheiten um dich wegbrechen, predige dir selbst die Verheißung, denn er selbst hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich niemals verlassen. Bete zu Gott, dass wenn du dich mit den Verheißungen beschäftigst, du nicht nur Dinge über Gott lernst, sondern dass du ihn selbst kennenlernst. Und dann werden die Verheißungen aus Gottes Wort Schritt für dich zu Wahrheiten, die nicht nur irgendwie abstrakt stimmen, weil das ist ja gute Theologie, das ist ja richtig, das ist ja Gottes irrtumsloses Wort, sondern dann werden diese Verheißungen auch zu einem Anker für deine Seele. Und dann wirst du immer mehr nachvollziehen können, warum Petrus diese Verheißungen hier am Anfang von Vers 4 überaus groß und kostbar nennt. Weil sie dich den persönlich kennenlernen lassen, der der Beste und der Schönste in dieser gesamten Wirklichkeit ist. Wenn du dich in Gottes Verheißungen vertiefst, dann wird seine göttliche Kraft in deinem Leben real. Und sie wird dir die Kraft geben, für Gott zu leben. Nicht aus eigener Kraft, sondern aus seiner Kraft. Mein Gott schenkt dir die Kraft, um heilig zu leben, aus seinen Verheißungen. Deswegen vertiefe dich in diese Verheißungen. Aber was passiert, wenn du das tust? Du lernst Gott kennen, aber nicht nur. Sondern diese Verheißungen, die werden dich verändern. Und wie sieht diese Veränderung aus? Als du Christ geworden bist, hast du eine neue Identität bekommen. Früher warst du ein Feind Gottes, jetzt bist du ein Freund Gottes. Früher warst du ein Kind des Zorns, jetzt bist du ein Kind Gottes. Und je stärker du durch die Verheißungen dich dieser neuen Identität bewusst wirst, desto besser bist du ausgerüstet, tatsächlich heilig zu leben. Und deswegen erinnere dich immer wieder an deine neue Identität. Ein dritter und letzter Punkt, vergegenwärtige dir deine neue Identität. Bereits in Vers 3 deutet Petrus diese neue Identität an. Er sagt, dass du durch Gottes Herrlichkeit und Tugend berufen bist. Und das Wort berufen bedeutet in diesem Zusammenhang, dass Gott dich zu seinem Kind gemacht hat. Du hast eine neue Identität bekommen. Aber wir kennen das vielleicht vom Fußball. Ich weiß nicht, ob du dich für Fußball interessierst, aber immer wenn so ein Länderspiel ansteht, dann beruft der Bundestrainer ein paar Wochen vorher seinen Kader. Mit der Berufung wird man zum Nationalspieler. Vorher ist man nur Vereinsspieler, jetzt auch Nationalspieler. Genauso, nur im Großen, bist du Christ. Warum? Weil Gott dich dazu berufen hat. Weil Gott dich in seine Mannschaft berufen hat. Und natürlich nicht zum Fußballspieler, sondern zu seinem Kind mit dem Ziel, heilig zu leben. Und diese Berufung erklärt Petrus jetzt näher in Vers 4. Schaut gerne nochmal mit mir rein. Durch diese Erkenntnis hat er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben, damit ihr durch dieselben, also durch die Verheißungen, göttlicher Natur teilhaftig werdet, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Das bedeutet, die Verheißungen machen etwas mit deiner neuen Identität. Die neue Identität, die du bekommen hast aus lauter Gnade, darin wirst du wachsen. je mehr du dich mit den Verheißungen auseinandersetzt. Und die alte Natur, die gegen Gott eingestellt war, sie wird mehr und mehr verblassen. Die Verheißungen Gottes lassen dich in deiner neuen Identität wachsen. Und Petrus drückt es hier in Vers 4 interessant aus. Er sagt, wir werden göttlicher Natur teilhaftig. Und sie lassen deine alte verblassen. Petrus schreibt, du bist dem Verderben entflohen, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Und diese beiden Dinge sind zwei Seiten derselben Medaille. Positiv gesagt, wir werden durch die Verheißungen göttlicher Natur teilhaftig. Negativ gesagt, wir werden durch die Verheißungen verblasst unsere alte Identität. Wir fliehen dem Verderben, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Was bedeutet das genau, dass wir göttlicher Natur teilhaftig werden? Es bedeutet, dass du durch die Gemeinschaft mit Christus, Christus immer ähnlicher wirst. In einem Sinn wirst du durch die Gemeinschaft mit Gott tatsächlich wie Gott. Wir sollen heilig sein, wie Gott heilig ist, schreibt Petrus in seinem ersten Brief. Und je näher du dem heiligen Gott bist, desto näher strahlt seine Heiligkeit auf dich ab. Ich gebe euch mal ein Beispiel dafür. Ich weiß nicht, ob es euch schon mal aufgefallen ist, aber wenn Ehepaare eine Weile verheiratet sind, also ich spreche von Jahrzehnten, dann werden sie sich oft immer ähnlicher. Das gilt sicher nicht immer, aber zumindest oft. Ja, sie fangen dann an, immer ähnlicher zu denken. Manchmal reden sie dann so im Chor, wenn sie was sagen oder sowas. Vielleicht benutzen sie dieselben Ausdrücke. Man wundert sich irgendwann, das hat doch immer eigentlich dein Mann gesagt. Jetzt sagst du es auch. Ich kenne sogar Ehepaare, die sind 30 oder mehr als 30 Jahre verheiratet und haben angefangen, sich immer ähnlicher zu sehen. Warum ist das so? Die Antwort ist ganz einfach, weil sie so viel Zeit miteinander verbringen. Und genau das gilt auch für unser Glaubensleben. Wir werden mehr so wie Gott, mehr so wie Jesus, indem wir Zeit mit ihm verbringen. Das meint es, dass wir göttlicher Natur teilhaftig werden. Ein großer Ausdruck, aber es meint genau das. Und da ist natürlich auch wichtig, was das nicht bedeutet. Göttlicher Natur teilhaftig zu werden, bedeutet nicht, dass du in irgendeiner Form Gott wirst. Gott ist Gott, du bist Mensch. Gott bleibt Gott und du bleibst Mensch in alle Ewigkeit, auch im Himmel einmal. Und daran ändert sich nichts. Aber durch die Gemeinschaft mit dem heiligen Gott wirst du heilig, wirst du ein Stück weit nicht Gott, aber wie Gott. Paulus zum Beispiel, der spricht über genau dasselbe. Er nennt es nicht göttlicher Natur teilhaftig zu werden, wie Petrus hier, sondern er nennt es in Christus zu sein. Johannes, wir haben eben einen Abschnitt aus seinem ersten Brief gelesen, Johannes nennt es in Christus zu bleiben. Diese unterschiedlichen Ausdrücke der verschiedenen Apostel, sie meinen alle im Prinzip dasselbe. Ich bin ganz eng mit Christus verbunden, weil sein Geist in mir lebt. Das ist die positive Seite. Die negative Seite der Medaille, die kommt direkt danach. Petrus schreibt, nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Und dieses Nachdem, das klingt hier so, es wird eine zeitliche Reihenfolge geben, aber das Nachdem steht hier gar nicht. Und ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass diese beiden Dinge gleichzeitig passieren. Je mehr Zeit du mit Gott verbringst, desto ähnlicher wirst du ihm und desto unähnlicher wirst du deiner alten Identität. Desto mehr fliehst du vor deiner alten Identität. Die alte Identität nennt Petrus hier das Verderben, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Was er meint, ist damit der gegen Gott eingestellte Zeitgeist. Was er damit meint, ist, das Schönste und das Beste zu suchen, was wir alle tun, aber ohne Gott und an Gott vorbei. Wie gesagt, jeder Mensch strebt ja nach dem Guten und dem Schönen in seinem Leben. Aber die meisten Menschen suchen es in dieser Welt ohne Gott. Und Petrus sagt, auch du hast es mal gemacht. Aber wenn du Christ bist, bist du dem entflohen. Petrus bringt diese alte Identität, diesen Lebensstil auf den Punkt mit den beiden Ausdrücken Verderben und Begierde. Und er macht damit deutlich, es gibt zwei Lebensentwürfe, zwei Wege für dein Leben. Entweder du bist Gottes Kind durch den Glauben und wirst seiner göttlichen Natur teilhaftig, bist eng mit ihm verbunden, oder du vergehst mit dieser Welt. Und das ist gleichbedeutend mit der Frage, bist du Christ oder bist du kein Christ? Als Christ hast du eine neue Identität. Das Problem ist nur, wir vergessen das oft. Wir vergessen oft unsere neue Identität. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Freunde Gottes, aber wir leben oft, als wären wir seine Feinde. Die neue Identität ist eine Gabe Gottes. Aber mit der Gabe kommt die Aufgabe. Deine Identität hast du durch den Glauben, alleine durch den Glauben. Aber wie kann es gelingen, dass die neue Identität in deinem Leben sichtbar wird? Das ist im Prinzip dieselbe Frage, die bei unserer Predigt steht. Wie kann es gelingen, heilig zu leben? Und ein weiterer Weg, den wir jetzt hier in diesem dritten Punkt sehen, ist, indem du dir immer mehr vergegenwärtigst, was deine neue Identität ist. Indem du dir sagst, ich gehöre zu Gott und dich daran erinnerst. Indem du dich daran erinnerst, er hat mich berufen. Und deswegen werde ich jetzt tatsächlich seiner göttlichen Natur teilhaftig. Ich habe mal gelesen, es gibt Studien, die zeigen, dass wenn man eine Gruppe von Rauchern vor sich hat, die alle vorhaben, nicht mehr zu rauchen. Und man sagt der einen Gruppe, sie dürfen nicht mehr rauchen und sie sollen sich jeden Tag sagen, ich darf nicht mehr rauchen. Man sagt dem anderen Teil der Gruppe, sie sollen sich sagen, ich bin kein Raucher mehr. Also Raucher ist nicht mehr meine Identität. Dann ist es tatsächlich psychologisch wesentlich effektiver, mit dem Rauchen aufzuhören, wenn man sich an die eigene Identität erinnert, ich bin kein Raucher mehr, als ständig sich zu sagen, ich darf nicht mehr rauchen. Also psychologisch gesehen ist es viel effektiver, sich die eigene Identität zu vergegenwärtigen, als sich einfach so an Regeln zu halten oder es zumindest zu versuchen. Und was man hier in der Psychologie feststellt, das gilt umso mehr und viel, viel größer für die Beziehung zu Gott. Ja, denn zum Beispiel, wenn du mit dem Rauchen aufhören willst, ist es ja schön und gut, wenn du dir sagst, ich bin kein Raucher mehr. Wie gesagt, das funktioniert sogar bei vielen Leuten. Aber dieser Effekt ist selbst gemacht. Du redest dir selbst etwas ein, was du erst noch selbst schaffen musst. Deine neue Identität als Christ, die hast du dir nicht selbst gegeben. Es ist nicht etwas, was du dir einfach psychologisch einredest, sondern es ist ein Geschenk Gottes an dich. Sie ist nichts, was du dir psychologisch einreden musst, sondern es ist etwas, was da ist, was dir geschenkt ist. Oder um es mit Vers 3 zu sagen, wozu du berufen bist. Und deswegen vergegenwärtige dir deine Identität als Kind Gottes. Als jemand, der dem Verderben dieser Welt entflohen ist und jeden Tag entflieht. Und als jemand, der jetzt zu Gott gehört und seiner göttlichen Natur teilhaftig wird. Und je mehr du dir das vergegenwärtigst, desto mehr wird es dir gelingen, so zu leben, wie Gott es will. Kommen wir nochmal zurück auf Sarah vom Anfang. Ja, die junge Frau, die ich am Anfang als Beispiel genannt habe. Für sie war ja die Erfahrung, dass ihre Errettung durch den Glauben und ihre Nachfolge zwei Bereiche sind, die irgendwie wenig bis gar nichts miteinander zu tun haben. Und es hat für sie die Nachfolge schwierig werden lassen, hat für sie die Nachfolge zu einem Krampf werden lassen. Und Menschen wie Sarah, die neigen dann zu einem von zwei Problemen. Nicht nur Menschen wie Sarah, sondern sogar ganze Gemeinden. Entweder man wird in der Nachfolge nachlässig. Man sagt sich, es ist alles so anstrengend. Gott kommt mir irgendwann einfach vor wie jemand, der einfach nur meine Freiheit eingrenzen will. Der mir nichts gönnt. Der nicht möchte, dass ich mich freue. Deswegen fängt man dann an, sich selbst Dinge zu gönnen. Dinge, von denen man eigentlich weiß, sie gefallen Gott nicht. Aber wenn er es mir ja scheinbar nicht gönnt, dann muss ich mir das jetzt gönnen. die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, man wird in seiner Nachfolge gesetzlich. Man reduziert Nachfolge auf gewisse Regeln, oft sogar menschengemachte Regeln. Ja, Gott möchte ja, dass wir ihm nachfolgen und wir müssen es ja jetzt irgendwie schaffen und wir müssen uns etwas schaffen, damit das gelingen kann. Und diese beiden Wege, die sehen praktisch völlig unterschiedlich aus, Gesetzlosigkeit und Gesetzlichkeit. Aber sie sind beide das Ergebnis davon, dass wir unser praktisches Leben, unseren Alltag von Gottes Gnade und von Gottes Kraft abkoppeln. Nach dem Motto, ja, Jesus hat mich zwar gerettet, aber jetzt liegt es an mir. Und Petrus sagt hier klar und eindeutig in diesen Versen, nein, ohne das Wort nein zu gebrauchen. Denn dieselbe göttliche Kraft, die dir alle deine Sünden vergibt, dieselbe göttliche Kraft hat dir alles gegeben, was zu einem Leben nötig ist, das Gott gefällt. Und zwar durch seine Verheißungen, die du hier drin findest. Und durch die neue Identität, die du durch seinen Heiligen Geist geschenkt bekommen hast. Damit du dann mit Paulus, je länger du lebst, bekennen kannst, wie es in Galater 2, Vers 20 schreibt. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich. Aber nicht mehr ich selbst, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und der sich selbst für mich hingegeben hat. Amen.